HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
My dream is that California, the nation state.
Mein Traum ist, dass Kalifornien, ein Staat wie eine Nation in Harmonie, wohlhabend, innovativ, ein Vorbild wird, nicht nur für die US-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, sondern für die Welt.
First century American society, but for the larger world.
Es ist schockierend, unter welchen Bedingungen manche Menschen hier in den USA mitten in Kalifornien leben müssen. Sie duschen sich mit Wassereimern ab. Spaghetti kochen geht nicht, weil nicht genug Wasser da ist.
In Kalifornien brennt es, hat es schon immer.
Auch im Süden Kaliforniens sind mehrere Feuer völlig außer Kontrolle.
Das war eine gute Mahnung. Es hat zum ersten Mal seit 20 Jahren stärker als 6,0 auf der Richterskala gebebt. Es war also sehr, sehr lange ruhig. Das ist nicht normal. Dieses Beben ist eher normal.
Unglaublich freundlich, unglaublich offen. Es gibt hier auch kein, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht. Man denkt hier viel größer, manchmal auch größenwahnsinniger.
California, over alles. California, over alles.
California is not waiting for Trump.
Wir warten nicht auf Trump. Wir warten nicht auf die Klimawandelleugner, sondern verschreiben uns, alles daran zu setzen für die Natur und nicht gegen sie zu arbeiten. Wir packen den Klimawandel an.
In a real way.
Ja, das ist bitter. Dem Land, wo die Orangen blühen, dem geht das Wasser aus. Und dieser Mangel verändert alles, was wir an Kalifornien toll finden. Die Lebensgrundlage der Farmer, die Mandelbäume, die Orangen, die vielen Blüten und den entspannten Lifestyle der Westküste. Alle Blätter sind braun. Diese Textzeile aus dem berühmten Song California Dreaming, Sie haben ihn eben in Ausschnitten gehört, das ist jetzt die Beschreibung eines ganzjährigen Naturzustandes. Nicht überall, natürlich nicht, aber überall dort, wo Wasser knapp ist. In manchen Haushalten zwischen Los Angeles und San Francisco, da gibt's ja vielleicht noch den großartigen Roman von John Steinbeck, Früchte des Zorns. Das ist die Beschreibung einer Massenflucht von Farmern aus dem mittleren Westen, die vor der Dürre ins fruchtbare Kalifornien fliehen. Also die Geschichte ihrer Vorfahren, die sich jetzt wiederholen könnte.
Auf den Straßen, wo die Gespanne entlangzogen, wo die Räder den Boden zermalten und die Hufe der Pferde den Boden zertraten, brach die Schmutzkruste und Staub bildete sich. Jedes bewegende Ding hob den Staub in die Luft. Bei einem Menschen hob er sich bis zu den Hüften, bei einem Wagen bis über die Plane, und ein Auto wirbelte eine mächtige Wolke hinter sich auf. Es dauerte lange, bis der Staub sich wieder gelegt hatte. Als der Juni zur Hälfte vorüber war, kamen von Texas und dem Golf her Wolken, hohe, schwere Wolken, Regenköpfe. Die Männer auf den Feldern blickten auf zu den Wolken und schnüffelten und hielten angefeuchtete Finger hoch, um zu spüren, woher der Wind kam. Und die Pferde waren unruhig, solange die Wolken am Himmel standen. Die Regenköpfe ließen ein paar Spritzer fallen und zogen eilends weiter in ein anderes Land. Hinter ihnen war der Himmel wieder bleich und die Sonne stach. Im Staub, dort, wo die Tropfen niedergefallen waren, hatten sich kleine Krater gebildet, und die Getreidehalme hatten hier und da saubere Stellen. Und das war alles. Ein sanfter Wind folgte den Regenwolken und trieb sie nach Westen, ein Wind, der leise durch das trockene Korn strich. Ein Tag verging, und der Wind wurde, gleichmäßig und ohne Stoßböen, immer stärker. Der Staub flog von den Straßen auf und breitete sich aus und fiel auf das Unkraut am Rande der Felder. Dann wurde der Wind noch stärker und heftiger und griff auch die Regenkruste in den Kornfeldern an.
Das ist erstmal eine nüchterne Reportage, ein Wetterbericht zu Beginn des Romans, der später dann schildert, wie hart das Los der Klimamigranten aus dem mittleren Westen der USA war, ehe sie Kalifornien in eine brummende Volkswirtschaft verwandelten. Und jetzt, drei Generationen später, müssen sie wieder loslegen, um ihren Bundesstaat und sich selbst an Hitze und Dürre anzupassen. Das passiert auch schon. Und darüber kann unsere Korrespondentin Nicole Markwald in Los Angeles ganz viel erzählen. Bei ihr sind wir heute zu Besuch im Tag auf Weltreise. Hallo nach Los Angeles.
Hallo, schönen guten Tag oder guten Abend. Bei mir ist ja noch morgen. Guten Abend.
Aber die Natur hält bei Ihnen ja auch noch andere Zumutungen bereit, nicht nur Hitze und Dürre. Erdbeben zum Beispiel, gleich zwei hintereinander. Das Epizentrum des einen war in der Nähe des Death Valleys in der Wüste. Aber Sie in Los Angeles, Sie haben es am vergangenen Donnerstag doch auch gespürt.
Ja, absolut. Also das war der Unabhängigkeitstag. Ich war zu Hause, ein Feiertag. Und eigentlich habe ich nur gemerkt, dass ich so ein flaues Gefühl im Magen hatte. Ja, wenn man Achterbahn fährt, der Moment, in dem der Wagen nach unten rauscht, dieses Gefühl im Magen, das hatte ich. Aber ich saß auf einem Stuhl am Esstisch und andere erzählten mir auch so von einer Art Gleichgewichtsstörung. Und dann war eigentlich ganz schnell klar, das ist ein Erdbeben. Das war das erste am Donnerstag. Und am Freitagabend dann hier Ortszeit gab es das zweite Beben, nicht unerwartet. Das ist ja typisch, wenn ein Beben kommt, dass es ein Nachbeben gibt. Wobei hier war es quasi ein Vorbeben am Donnerstag und das richtige, das große dann am Freitag. Und da sah ich tatsächlich, wie sich die Wände, ich hatte da zumindest das Gefühl, die Wände bewegen sich, sie ächzten. Also man merkte, dass das Haus sich bewegt. Und das Gefühl war auch ruckartiger. Das erste Beben fühlte sich eher wie so eine langsame Welle an. Allerdings beides bei mir in Los Angeles nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in und um Ridgecrest gespürt haben, dem Städtchen in der Nähe des Epizentrums. Das ist ja tatsächlich so bei einem Beben dieser Stärke, als wenn jemand das Haus nimmt und es schüttelt. Also es gibt Erdbebensimulatoren, die ich mir auch mal angeschaut habe. Und da sieht man, wie es im Innern eines Hauses aussieht, was dann fällt, was wie umkippt. Es gibt hier in den USA den Earthquake Preparedness Month und auch die sogenannten Shakeouts. Das sind Übungen, die einmal im Jahr im Oktober gemacht werden, wo es Simulationen gibt, wo eine Schule beispielsweise evakuiert werden muss, wo das quasi nochmal ins Gedächtnis gerufen wird. Allerdings glaube ich, in diesem Jahr ist das dann wirklich sowas von klar, wie man sich vorbereiten muss, weil alle jetzt wirklich nochmal quasi wachgerüttelt wurden.
Und wie schnell wird dann den Menschen geholfen, da wo Gasleitungen rund um Ridgecrest, ich glaube so hieß der Ort, den Sie eben nannten, Ridgecrest, da wo die Leitungen geplatzt sind, sind da die kalifornischen Behörden effizient in solchen Fällen?
Ja, in der Regel schon. Und auch in diesem Fall, also Ridgecrest und Trona, das ist die andere Kleinstadt, die stark betroffen war. Es gab Stromausfälle. Bis Samstagabend war aber alles wiederhergestellt. Die größte Gefahr, und das hat mir die Seismologin Lucy Jones mal erklärt, die ist so eine Art Erdbebenguru hier in Südkalifornien. Also man kommt an ihr nicht vorbei. Sie ist in jedem Fernsehsender. Man liest und hört über sie und von ihr immer, weil sie das wunderbar einfach erklären kann, wenn solche schwierigen, komplexen geologischen Geschehnisse hier passieren. Die sagt mir mal, nicht das Beben selbst ist die größte Gefahr, sondern die Brände danach. Also deswegen ist auch immer der erste Tipp nach einem Beben, die Gaszufuhr abstellen. Es kam auch hier in Ridgecrest zu einigen Bränden, es wurden ein paar Häuser beschädigt, aber alles in allem war es doch sehr glimpflich. Man muss aber nochmal sich in Erinnerung rufen, das ist eine relativ arme, dünn besiedelte Gegend. Der größte Arbeitgeber dort ist eine Militärbasis und die Menschen, die dort leben, die leben eher am unteren Rand der Einkommensskala. Also viele tatsächlich in Trailern. Die meisten haben keine Erdbebenversicherung, die ist sehr teuer. Und wenn dann mal so ein Fundament eines Hauses beschädigt ist, fehlt es oft an Geld, das dann zu reparieren. Und viele Menschen haben es dann vorgezogen, im Freien zu übernachten, haben ihre Matratzen nach draußen geschleppt aus Angst vor starken Nachbeben, die es Wochen, Monate und sogar jahrelang tatsächlich noch geben kann.
Und wie bereitet man sich darauf vor? Sie haben ja vorhin schon ein bisschen erzählt von den Tipps, die es da gibt und wie man sich auch in Simulatoren einstimmen kann, aber diese Nachbeben, wenn die wirklich so lange dauern, also über einen langen Zeitraum, setzt man sich dann am besten ins Auto und zieht um?
Ja, das ist eine Idee. Allerdings glaube ich, dass die wenigsten Menschen Kalifornien verlassen wegen der Erdbebengefahr, sondern eher, weil das Leben hier immer teurer wird. Man kann sich tatsächlich nur begrenzt vorbereiten, aber man kann es. Also eigentlich gilt, was immer gilt, vorbereitet sein, ein Earthquake-Kit zu Hause haben. Also das in Sachen wie Decken, Nahrungsmittel, die lange haltbar sind, sehr viel Wasser, ein batteriebetriebenes Radio. Man muss dran denken, Hundefutter möglicherweise für die Hunde zu haben, Geschirr, Besteck und so weiter, extra Klamotten. Also man soll im Prinzip so viel Sachen beiseite stellen, dass man eine Woche lang allein überleben kann. Das ist die Faustregel. Und man muss auch sich einen Gedanken machen. Wie informiert man Angehörige? Wie trifft sich die eigene Familie, wenn man an unterschiedlichen Orten ist, während es ein Erdbeben gibt? Die Menschen hier in Kalifornien, wir sind kleinere Beben gewohnt. Das passiert immer mal wieder. Aber dieses Beben vom Freitag, der Stärke 7,6, das steckt man tatsächlich nicht so einfach weg. Auch psychologisch ist das schwierig. Und man muss dann immer bedenken, das lief alles noch glimpflich ab, weil dort wenige Menschen leben. Wir sind nur ein paar hundert Kilometer entfernt. Hätte ein solches Beben hier in Santa Monica oder Venice, Los Angeles, Downtown stattgefunden, wäre die Bilanz eine viel zerstörerische und erschreckendere.
Und wenn der Strom ausfällt, dann braucht man auch ein bisschen Cash. Haben Sie sowas zu Hause? Also das hört ja jetzt niemand. Ihre Nachbarn in Los Angeles hören es nicht und gucken nicht nach, aber uns können Sie es ja erzählen.
Absolut. Kleingeld, Bargeld, aufgeladen Telefon, dass ich irgendwie das Telefon aufladen kann. Es gibt die Idee mit ehemaligen Nachbarn von uns, die wir wohnen da gar nicht mehr, aber dass wir uns zusammenschließen und die haben Zugang zu einem Segelboot, dass man möglicherweise erstmal auf ein Boot geht. Also solche Pläne machen die Menschen und die muss man auch haben. Man kann natürlich hier in Kalifornien, mir ging das in den ersten Jahren auch so, ich lebe seit 6 Jahren hier, man kann das alles geflissentlich ignorieren. Es ist so schön hier, die Sonne scheint und man denkt einfach nicht an die Gefahren, die unter den Füßen lauern. Und da möchte ich nochmal zurückzirkeln auf dieses Gefühl, dass es psychologisch schwierig ist, wegzustecken. Wenn man einfach das Gefühl hat, man hat keinen festen Boden unter den Füßen. Und mir ging das in den ersten Jahren auch so, dass ich mich so angefangen habe, daran zu gewöhnen, dass diese Gefahr hier immer besteht. Diese Angst, ich habe im Prinzip jeden Tag, denke ich daran, dass es hier Erdbeben gibt. Und mir wird es immer sehr bewusst, wenn ich woanders bin, irgendwo an der Ostküste und denke, ah, ich muss mir über Erdbeben keine Gedanken machen, wie schön. Also das ist dann doch wirklich tief drin in der Psyche.
Und hat der amerikanische Präsident, wie von der kalifornischen Bundesregierung gebeten, den nationalen Notstand ausgerufen?
Also das ging relativ schnell, dass Trump sich gemeldet hat. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat am Samstag mit ihm telefoniert und die Ansage von Trump war, ihr bekommt, was auch immer ihr braucht. Das sind gute Nachrichten, denn die Regierung Trump und Kalifornien kommen eigentlich nicht sonderlich gut miteinander zurecht. Allerdings wird eine Ausnahme gemacht, wenn es diese Desaster gibt. Das haben wir im vergangenen Jahr schon gesehen, nach den schweren Feuern. Auch da hat die Regierung, die Bundesregierung natürlich nicht gezögert, die nötige Hilfe zu versprechen und auch zu liefern. Und der Gouverneur sagte auch, hey, wir sind uns vielleicht in vielen Sachen nicht wirklich einig, aber das ist natürlich ein Thema, wo Politik außen vor bleiben muss und wo der Bund und der Bundesstaat gut zusammenarbeiten.
Einer denkt da schon ganz weit in die Zukunft. Wir sind schließlich in Kalifornien. Dort hat man ein Faible für Visionäre. Für einen wie den Autobauern Elon Musk zum Beispiel. Der glaubt offenbar nicht daran, dass Kalifornien den Klimawandel übersteht, obwohl er sehr viel Geld in die Entwicklung von Elektroautos und erneuerbare Energien steckt. Aber warum sonst hält er den kalten Mars für ein erstrebenswertes Ziel? Markus Schuler weiß es.
Elon Musk ist ein Getriebener. Natürlich weiß er, dass er von der Wissenschaftswelt nicht immer ernst genommen wird. Das scheint dem Multimilliardär aber egal zu sein. Er traut der eigenen Spezies nicht. Die Menschheit sei nicht in der Lage, ihre existenzielle Bedrohung zu erkennen, sagt er. Deshalb plädiert Musk für einen Ausweichplaneten, den Mars. Im Falle eines dritten Weltkriegs könnten die Menschen dort überleben. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir Atombomben eingesetzt, die das Potenzial haben, unsere Zivilisation zu zerstören. Künstliche Intelligenz kann uns vernichten und es gibt die Erderwärmung, die unser Leben zumindest stark einschränken kann. Das sind die Hauptgründe, die der 47-Jährige nennt, wenn man ihn auf sein Lieblingsthema anspricht. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX in Los Angeles baut an einem Raumschiff. Der Name? Big Falcon Rocket. Mit der will er in ein paar Jahren zum Mars fliegen. Wann genau, ist unklar. Musk korrigiert das Datum alle paar Monate. Im November sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Axios, dass er im Jahr 2025 mit der Besiedelung des roten Planeten beginnen will.
We want to try to fly 4 ships, 2 of which would be crewed.
Wir wollen versuchen, mit 4 Raumschiffen zu fliegen. 2, die Material transportieren und 2, die bemannt sind. Das erste Ziel ist, Wasser zu finden. Als zweites wollen wir eine Anlage bauen, die Energie herstellt. Mit immer weiteren Missionen will Musk dann den Planeten richtig gehend besiedeln und eine künstliche Stadt bauen. Die könnte aus vielen glaskuppelartigen Gebäuden bestehen, die alle untereinander verbunden sind. In denen soll zum Beispiel auch Gemüse angebaut werden, eben alles, was fundamental sei, um zu überleben. Der Preis pro Flugticket für die 150 bis 300 Tage dauernde Reise durchs All würde vermutlich mehrere hunderttausend Euro kosten. Die Chancen, dass das in den nächsten 7 Jahren gelinge, stünden bei 70%, sagt Musk. Er sei aber auch Realist genug, dass die ersten Siedler auf dem Mars es nicht leicht haben werden. Das Leben dort werde sehr hart sein. Das Risiko, auf dem Mars zu sterben, ist viel höher als auf der Erde. Es ist ähnlich wie die Reise von Shackleton in die Antarktis. Das wird hart. Und wenn man dann erfolgreich gelandet ist, wird man rund um die Uhr arbeiten müssen, um dort eine Basisstation zu errichten. Die Umwelt dort ist sehr brutal. Wir glauben, dass man es zurück auf die Erde schafft. Sicher sind wir aber nicht. Auch wenn Wissenschaftler viele Fragezeichen hinter die Ideen von Musk malen, die Faszination von einem Leben auf dem Mars ist ungebrochen. Vielleicht braucht es ja Leute wie Elon Musk, die uns anstacheln, nach Lösungen zu suchen und nicht von vornherein jeden Traum im Keim ersticken.
Es wird hart auf dem Mars, das weiß Elon Musk, aber Dürre auf der Erde, die ist auch nicht lustig.
Nach und nach verdunkelte sich der Himmel vom Staub. Und der Wind strich über die Erde, lockerte den Staub und trug ihn davon. Der Wind wurde stärker, die Regenkruste brach und der Staub erhob sich über die Kornfelder und flog gleich trägem Rauch in grauen Schleiern in die Luft. Das Korn schlug den Wind und machte ein trockenes, raschelndes Geräusch. Der feinste Staub senkte sich nicht wieder auf die Erde herab, sondern verschwand im dunkelnden Himmel. Der Wind wurde stärker, fegte unter die Steine, trug Stroh und alte Blätter, ja selbst kleine Klumpen davon, und zeichnete seinen Weg ab, wenn er über die Felder strich. Die Luft und der Himmel verdunkelten sich, und die Sonne schien rötlich hindurch, und es war ein empfindliches Stechen in der Luft. In der Nacht jagte der Wind noch heftiger über das Land, grub geschickt an den Wurzeln der Getreidehalme, und die Getreidehalme wehrten sich gegen den Wind mit ihren welken Blättern, bis die Wurzeln frei waren. Da legten die Halme sich seitwärts zur Erde und ihre Spitzen deuteten in die Richtung des Windes. Es kam die Dämmerung, aber es kam kein Tag. Am grauen Himmel erschien eine rote Sonne, eine verschwommene rote Scheibe, die wenig Licht gab, und als der Tag vorrückte, wurde aus der Dämmerung wieder Dunkelheit und der Wind heulte über das gefallene Korn hinweg.
Früchte des Zorns. Der Roman schildert die Dürre im mittleren Westen und die Migration von Farmern auf der Route 66 nach Kalifornien. Viele kamen übrigens nach ihrer Ankunft an der Westküste erstmal in Lager. Hunger und Anfeindungen waren groß. Und weil Steinbeck 1939 diese Zumutungen so realistisch schildert, haben Extremisten in den USA Exemplare seines Romans öffentlich verbrannt. Dann hat John Ford die Früchte des Zorns mit Henry Fonda in der Hauptrolle verfilmt. Und sehr viel später schrieb Bruce Springsteen einen Song, den er dem Protagonisten von John Steinbeck widmete. Er heißt »The Ghost of Tom Joad«.
Someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. I got soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city, going down. Well, the highway is alive tonight. The way it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Joe.
Man muss nicht unbedingt ein Fan von Bruce Springsteen sein, aber der Mann hat einfach gute Texte drauf. Sie hören H2 der Tag auf Weltreise in Kalifornien bei unserer Korrespondentin Nicole Markwald. Nicole, reden wir über das Klima. Der Bundesstaat Kalifornien will bis 2045 keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Heißt das auch Benzin verteuern?
Oje, also ich glaube, wenn man das den Kaliforniern sagt, dann zeigen die einem einen Vogel, weil noch teurer, also Kalifornien hat tatsächlich die höchsten Benzinpreise in ganz USA. Sie sind erst jetzt wieder zum 1.7. weiter gestiegen und das ist dann doch deprimierend. Also zwischendurch sind sie mal gut doppelt so teuer wie beispielsweise in einem Bundesstaat wie Florida. Aber das soll natürlich helfen, dass die Menschen weniger ihr Auto benutzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Erfolg hat, weil gerade in einer Stadt wie Los Angeles geht ohne Auto gar nichts, auch wenn hier sehr, sehr viel Geld in den öffentlichen Nahverkehr investiert wird. Natürlich auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, die hier 2028 ausgerichtet werden. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, Kalifornien hat die rigidesten Emissionsgesetze für Autos. Da schlagen sich alle Hersteller schon sehr lange mit rum. Und Gründe für dieses Umweltbewusstsein hier an der Westküste gibt es tatsächlich viele. Also manche können sich vielleicht noch erinnern an diese Bilder einer riesigen Smogglocke über Los Angeles, das ja in so einer Art Becken liegt. Es gab dann 1969 eine schwere Ölkatastrophe vor der Küste von Santa Barbara. Anfang 2000, 2001 kam es zu dramatischen Stromausfällen hier in der Gegend. Und man hat da wirklich sich hingesetzt und strenge Gesetze verabschiedet unter Arnold Schwarzenegger, unter Jerry Brown. Man trimmt die Großstädte wie L.A. und San Francisco zunehmend auf Effizienz und Ressourcenschonung. Also zum Beispiel gibt es in San Francisco ein Programm, wo die Wasserinfrastruktur umgebaut wird, dass sich die Wasserverschwendung verringert. Das war in den vergangenen Jahren ein Riesenthema, als es hier diese letzte schwere Dürre gab. Oder ab dem kommenden Jahr sind kalifornische Hausbauer dazu verpflichtet, Solarzellen auf ihre Dächer zu installieren. Kleine und große Programme, denn Donald Trump erklärt den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, aber das kalifornische Parlament entscheidet sich quasi gleichzeitig zur Weiterführung der strengen Klimaschutzrichtlinien. Man geht da also seinen eigenen kalifornischen Weg.
Klar, das heißt auch, den Anteil der erneuerbaren Energien, nehme ich mal an, zu erhöhen. Aber wie hält's Kalifornien eigentlich mit der Atomkraft? Gibt's die bei Ihnen noch?
Ja, es gibt aber nur noch ein Atomkraftwerk, und zwar das Diablo Canyon Nuclear Power Plant. Diese Anlage ist in San Luis Obispo, aber auch sehr umstritten, weil es auch in der roten Zone steht im Erdbebengebiet. Und das macht seit Japan, wissen wir das natürlich eindrücklich, ist eine ungesunde, sehr, sehr gefährliche Mischung. Und nein, Kalifornien verlegt sich weiter auf erneuerbare Energien, will, dass der Anteil immer größer wird. Im Moment stammen ungefähr 34% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Das Gesetz sieht vor, bis 2026 sollen es 50% sein und bis 2030 dann sogar 60%.
Kalifornien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, gleich nach Deutschland. Ganz spannend also, wie dieser Bundesstaat den Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft hinkriegt. Und jetzt steigen wir mal in einen Flixbus nach San Francisco, ganz umweltbewusst.
Marcus, Hans, yeah. Pleased to meet you. I'm Deborah.
Hi, Deborah.
Let's do this.
I have to get off the bus in San Jose.
Mit einer Umarmung begrüßt mich Deborah. Sie ist 61 und hat langes, gelocktes, schwarzes Haar und sie ist heute unsere Busfahrerin von Los Angeles nach San Francisco.
Okay, ladies and gentlemen, let's buckle up. It is the law. Please, let's buckle up and be on our way. Seatbelts are on your seat for a reason. Let's buckle up.
Wir müssen uns anschnallen. Darauf legt Busfahrerin Deborah besonders Wert. Der Bus ist fast ausgebucht, vielleicht 40 Fahrgäste sind an Bord. Je nachdem, wann Sie Ihr Busticket gebucht haben, zahlen Sie für die 600 Kilometer lange Strecke rund $20, knapp 18 Euro. Unser Bus scheint sehr neu zu sein, made in Germany. Es gibt kostenloses WLAN und Filme, die man auf das Handy oder Tablet streamen kann. Harry ist 23, er ist angehender Musical-Darsteller und lebt in Berkeley nahe San Francisco in der Bay Area.
I take it 'cause it's really cheap.
Die Preise sind wirklich günstiger, viel billiger als bei Megabus oder Bolt Bus.
A lot more affordable.
Ein Flug von L.A. nach San Francisco kostet um die $150. Flugdauer knapp eine Stunde. Harry bevorzugt trotzdem den Bus, denn die Flüge hätten oft Verspätung. Der Bus sei fast genauso flott.
Yeah, I've taken flights before, but this
ich bin vorher schon geflogen, aber der Bus ist viel unkomplizierter. Wenn das Flugzeug Verspätung hat, gibt es keinen großen Unterschied zum Busfahren. Was auffällt, heute sind besonders viele Touristen an Bord. Sie kommen aus Spanien, Österreich und Frankreich. Neben mir auf der anderen Seite des Gangs sitzen Lukas und Franziska aus der Steiermark in Österreich. Beide sind 20. Franziska arbeitet gerade als Au-pair in New York. Mit ihrem Freund macht sie jetzt Urlaub an der Westküste.
Eigentlich sehr gut. Also ich bin einmal von St. Michael von der Steiermark nach Salzburg gefahren mit dem Flixbus und habe eigentlich keine Probleme gehabt. Also eigentlich immer pünktlich und die Qualität an sich ist eigentlich sehr gut.
Flixbusreisen ist vor allem eines: billig. Das hat sich auch in den USA herumgesprochen. 75 Ziele fährt das Unternehmen mittlerweile an. Besonders unter Studenten ist der Flixbus beliebt, sagt Busfahrerin Deborah.
Most students though, a lot of students know about it through the colleges. So that's how they get on.
Wer mit dem Flixbus unterwegs ist, stellt schnell fest, dass er nur wenig komfortabler ist als ein Ferienflieger. Die Beinfreiheit ist ähnlich beschnitten wie im Flugzeug. Der Preis ist allerdings unschlagbar. Nach gut 6 Stunden kommen wir in der Bay Area an. Ich steige in San Jose aus, gut 80 Kilometer südlich von San Francisco. Die Beine sind etwas müde, dafür haben mich Preis und Pünktlichkeit überzeugt.
Und ganz in der Nähe von San Francisco, in der Nachbarstadt Oakland, da wurde Kamala Harris vor 54 Jahren geboren. Die Juristin und Senatorin, die Präsidentin werden möchte, zuvor aber erstmal von der Demokratischen Partei nominiert werden muss. Nicole Markwald, wer ist Kamala Harris?
Also, wie erwähnt, gebürtige Kalifornierin, aus Oakland stammend, und sie hat einen sehr interessanten familiären Hintergrund, denn beide Eltern wanderten in die USA ein. Ihre Mutter stammt aus Indien, sie war Forscherin zum Thema Brustkrebs, ihr Vater war ein Wirtschaftsprofessor aus Jamaika. Beide waren Bürgerrechtler und lernten sich an der sehr liberalen Universität in Berkeley kennen und heirateten, hatten 2 Töchter, ließen sich scheiden, aber Kamala Harris wuchs quasi in diesem Bürgerrechtsumfeld auf und verlegte sich relativ früh auf die Politik. Sie war als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco tätig, da lag ihr Fokus auf präventiver Verbrechensbekämpfung und sie wurde dann zur Senatorin gewählt vor 3 Jahren. Jahren war es ja dann und hat sich jetzt eben entschieden, Präsidentin werden zu wollen.
Und die ist, wir können das sagen, hier ist noch nicht die Diktatur der Political Correctness, die ist eine richtig attraktive Frau.
Ja, und das hat Barack Obama mal total viel Ärger eingebracht. Er sagte mal über sie, und da war sie wirklich bundesweit noch nicht sehr bekannt. Da war sie Generalstaatsanwältin hier in Kalifornien. Und er sagte, sie sei hart und durchsetzungsfähig und dazu noch sehr attraktiv. Das kam überhaupt nicht gut an. Und das war noch, als er Präsident war. Also das diesen Spruch hätte er sich sparen sollen.
So, und mit welchem Programm wirbt die für sich? Wird die konkret zum Beispiel mit Anpassungsprogrammen gegen steigende Meeresspiegel, das haben Sie ja auch, oder gegen CO2-Ausstoß, für Verteuerung von Flügen, oder geht die mit sowas besser nicht in den Wahlkampf?
Also die Fridays for Future in Europa schlagen sich hier in den Wahlkampfprogrammen noch nicht so deutlich nieder. Aber sie steht für einige Themen wie andere Kandidaten auch, wie Bernie Sanders zum Beispiel, Elizabeth Warren, also diese Einheitskrankenkasse Medicare for All ist zum Beispiel in ihrem Programm. Sie möchte Steuererleichterungen für Familien der Mittelklasse. Sie möchte, dass das Studium kostenlos wird und dass Männer und Frauen gleich bezahlt wird. Kamala Harris ist aus diesem großen Bewerber Feld der Demokraten, finde ich wirklich spannend. Ich verfolge sie schon seit ein paar Jahren, habe ihren Twitter-Kanal abonniert und fand den aber immer, ganz ehrlich, etwas lahm. Sie sagt immer das Richtige, aber das klang so ohne Werf, ohne Pfeffer, fand ich. Das perlte so einfach an mir ab. Ich dachte so, ja, schöne Worte, aber steckt nichts dahinter. Und der Unterschied macht wirklich dieser persönliche Auftritt. Wenn man sie sieht, sie ist sehr einnehmend, sie lacht unglaublich viel, sie tanzt, also sie hat keine Hemmungen und hat aber gleichzeitig dieses Image, wenn man sich zum Beispiel die Anhörungen angeschaut hat von Justice Kavanaugh, der dann bestätigt wurde für den Supreme Court. Da ist sie unglaublich hart, sehr genau, sehr präzise, also wirklich wie ein Arzt, und hat sich da im Senat, in den Ausschüssen wirklich einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet.
Jetzt gab es ja schon die ersten Debatten mit ihren Konkurrenten in der Demokratischen Partei. Wie schlägt die sich denn da? Hat sie schon eine Art Markenzeichen?
Markenzeichen würde ich nicht sagen. Also sie strahlt zwar Charme und Wärme aus, aber ist eben rhetorisch auch sehr brillant. Und man kann ganz klar sagen, Kamala Harris ist als Gewinnerin aus dieser ersten Debattenrunde hervorgegangen. Sie hat sich sehr gut präsentiert und lieferte wirklich den denkwürdigsten Moment in einer Diskussion mit Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident. Er ist ganz klar der Frontrunner, der hat die größte Bekanntheit. Aber sie hat ihn direkt und persönlich angegriffen, ohne gemein zu sein. Es war ein sehr emotionaler Moment. Und es ging darum, um seine frühere Haltung zum Thema Schoolbussing. Das muss man mal kurz erklären. Also damals in den 60er Jahren gab es Programme, die schwarze Kinder in weiße Wohnviertel gebracht haben, damit sie dort zur Schule gehen können. Dass quasi die Klassen ethnisch ausgewogen sind. Und Joe Biden hat sich kritisch dazu geäußert und sie sagte, ich war damals eines dieser kleinen Mädchen in so einem Bus, das in die Schule gefahren wurde. Und er wirkte wirklich, als wäre er aus allen Wolken gefallen. Er hat eine solche Attacke, wenn man es so nennen will, nicht erwartet. Es war vielleicht auch einfach nur eine härtere Diskussionsart. Sie hat das auf ein persönliches Level runtergebrochen und hat damit, glaube ich, also sie hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und sie ist sehr nahbar geworden in diesem Moment. Sie hat einen Angriff gestartet, ohne gemein zu sein. Und das ist in diesen aufgeheizten politischen Zeiten in den USA wirklich sehr viel wert.
Reden wir noch mal kurz über den Bundesstaat Kalifornien und wie wichtig der ist, gewonnen zu werden von den Demokraten. Sie stellen 55 Wahlmänner. Warum so viele?
Weil Kalifornien so groß ist, also
okay.
Hier leben so viele Menschen und das wird ja entsprechend der Bevölkerungsanzahl, werden die Wahlmänner gestellt.
Und Kalifornien ist Terrain der Demokraten, oder?
Genau.
Ja?
Kalifornien ist Terrain der Demokraten und deswegen auch relativ uninteressant, selbst für die demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Da waren zwar die meisten hier, vor ein paar Tagen gab es einen Parteitag der Demokraten, da haben auch alle ihr Gesicht gezeigt. Aber Kalifornien ist so sicher demokratisch, dass man sich hier gar nicht groß bemüht. bemühen muss. Und die Kalifornier sind da so ein bisschen eingeschnappt, auch weil sie im Prinzip von den demokratischen Kandidaten sehr, sehr wenig sehen. Also die konzentrieren sich natürlich auf diese sogenannten Swing States, Texas zum Beispiel, Florida. Da wird sehr viel Wahlkampf gemacht, aber Kalifornien gilt als ganz, ganz feste demokratische Hochburg.
Also müsste eigentlich auch niemand Kamala Harris unterstützen. Wenn sie mich jetzt hören würde, würde die wahrscheinlich sagen, oh no, geht's noch? Ich brauche Sponsoren. Hat sie welche?
Sponsoren in dem Sinne nicht. Also sie hat wie andere Kandidaten auch geschworen, kein Geld von den sogenannten Super PACs zu nehmen. Man verlegt sich ja auf Kleinspenden inzwischen. Bernie Sanders ist dabei das beste Beispiel. Er hat es ja in dem vergangenen Wahlkampf schon gezeigt, dass man eben mit sehr, sehr vielen kleinen Spenden auch sehr viel Geld einsammeln kann. Ich möchte das jetzt nicht behaupten, dass Kalifornien nicht wichtig ist. Also es ist, weil der Staat eben so viele Wahlmänner hat, natürlich erforderlich, dass man hier auch Wahlkampf macht und dass Kalifornien überzeugt ist von den demokratischen Kandidaten. Aber es ist nicht so, dass Kalifornien da wirklich eine Riesenstimme hat, wer da jetzt der Kandidat wird. Also das wird in anderen Bundesstaaten entschieden. Aber man kann davon ausgehen, dass hier eben mitgezogen wird, wer auch immer dann letztendlich derjenige oder diejenige ist, die gegen Donald Trump antritt.
Ganz kurz nochmal, weil wir über die spannenden künftigen Wahlkämpfe reden werden. Was sind Super PACs?
Das sind die großen Organisationen, die Geld für eine bestimmte Partei oder einen bestimmten Kandidaten sammeln.
Mhm.
Das sind Parteispenden.
Und da ist die Spende nicht begrenzt. Also das kann eine Million sein.
Richtig.
Oder zwei oder zehn.
Genau, da gab es ja ein Urteil des Supreme Courts, was höchst umstritten ist. Und man kann auch als Unternehmen so viel spenden, wie man möchte im Prinzip.
Also könnten das auch Google und Facebook und alle anderen auch. Okay.
Und die spenden auch fleißig, ja.
Eine kalifornische Senatorin will ins Weiße Haus und sie kommt aus der Bay Area, dort wo der Autoverkehr immer noch wächst und vieles bisher dem Autoverkehr geopfert wurde. Gehsteige für Fußgänger selbstverständlich auch. Aber langsam ändert sich was, zumindest auf einer Parkfläche in San Francisco.
Die Valencia Street in San Francisco ist eine belebte Durchgangsstraße. Hier gibt es 3- bis 4-stöckige Wohnhäuser. Einige haben im Erdgeschoss eine Ladenzeile. Richtig ruhig ist es hier nur nachts. Draußen sitzen ist kaum möglich, weil die Gehwege nicht breit genug sind. Nur beim Four Barrel Café geht das. Tal Moore betreibt das Café mit angeschlossener Rösterei. Sein Geschäft war eines der ersten, die ein Parklet eingerichtet haben.
An sonnigen Tagen wie diesen ist das Parklet voller Leute, die Kaffee trinken und sich mit Freunden treffen. Oft sitzen die Leute auch nur da ohne Kaffee und genießen den Raum.
John Francis ist bei der Stadtverwaltung von San Francisco in der Planungsabteilung. Er betreut das Parklet-Programm der Stadt.
It's an installation in the parking lane of a street.
Ein Parklet ist ein ehemaliger Parkplatz auf der Straße. Er ist meist so lang wie 2 Autoparkplätze und er hat die entsprechende Breite.
San Francisco leidet unter dem starken Verkehr. Seit immer mehr Menschen aus dem Silicon Valley in die Stadt ziehen, ist die nordkalifornische Metropole quasi zur Berufsverkehrszeit chronisch verstopft. Eine Kaffeehauskultur oder Restaurants mit Außenflächen haben in den USA keine Tradition. Draußen sitzen, so wie in vielen europäischen Städten, ist hier nicht üblich. 2005 ist das erste Parklet entstanden, sein Geburtsort San Francisco.
So, and they put a bench and, you know, it was a place for someone to just hang out.
Auf dem ersten Parklet stand eine Sitzbank zum Entspannen. Die Idee fand die Stadtverwaltung von San Francisco so gut, dass sie sie weiterverfolgt hat.
Mittlerweile gibt es ein offizielles Parklet-Programm der Stadt. Eine dicke Broschüre informiert über das Genehmigungsverfahren und stellt gelungene Beispiele vor. San Francisco hat bislang 60 solcher Mini-Parks genehmigt. Die meisten haben Cafés oder Restaurants eingerichtet. Sie bekommen dadurch eine Außenfläche. Es gibt aber strenge Vorgaben, zum Beispiel die, dass der ehemalige Autoparkplatz von jedem genutzt werden kann. Essen und Getränke dürfen mitgebracht werden, Alkohol ist aber verboten. Wer ein Parklet installieren möchte, muss das bei der Stadtverwaltung beantragen und detaillierte Designpläne einreichen.
But currently it's about $3,000 for the initial permit.
$3,000 kostet die Genehmigung. Um die Lizenz jährlich zu verlängern, bezahlt man pro Jahr nochmal zwischen $250 und $300. Der Parklet-Sponsor ist für alle Instandhaltungskosten verantwortlich. Er muss die Fläche sauber und instand halten.
Making sure that, you know, if something breaks, it gets fixed properly.
Parklets können auch Flächen sein, die von Privatpersonen oder Hausgemeinschaften betrieben werden. Im hippen Mission District hat zum Beispiel eine Galerie ein Parklet mit Skulpturen installiert. Der öffentliche Raum soll auf- und unterbrochen werden. Stadtplaner Francis plädiert dafür, die Straße nicht allein den Autos zu überlassen. Parklets sollen die Menschen wieder nach draußen bringen.
Not that parklets are intended to replace public parks. They serve a very different purpose.
Parklets sollen öffentliche Parks nicht ersetzen. Sie haben einen anderen Zweck. Parklets soll es Menschen ermöglichen, sich zu treffen. Wenn Pflanzen integriert werden, sind sie wie kleine Mini-Oasen. Die Menschen können entspannen und die Stadt genießen.
And, you know, people watch or whatever.
Ja, das muss schon sein, die Chilis, Red Hot Chili Peppers. Wir sind schließlich auf Weltreise heute in Kalifornien. Mit denen im Ohr und mit John Steinbecks Roman Früchte des Zorns im Gepäck. Eindrucksvolle Schilderung einer großen Dürre in den Staaten des Mittleren Westens und der nachfolgenden Auswanderung von Hunderttausenden nach Kalifornien. Steinbeck bekam dafür erst den Pulitzer und später den Literaturnobelpreis.
Die staubgefüllte Luft dämpfte alle Laute, noch mehr als Nebel es tut. Die Menschen, die in ihren Betten lagen, hörten, dass der Wind schwieg. Sie erwachten davon. Sie waren ganz ruhig und lauschten in die Stille hinein. Dann krähten die Hähne, und das Krähen klang gedämpft, und die Leute wälzten sich in ihren Betten und wünschten den Morgen herbei. Sie wussten, es würde lange dauern, bis der Staub sich aus der Luft wieder herabgesenkt hatte. Am Morgen hing der Staub dicht wie Nebel über der Erde und die Sonne war rot wie frisches, reifes Blut. Den ganzen Tag lang rieselte der Staub vom Himmel und auch am nächsten Tag noch rieselte er herab. Eine gleichmäßige Decke breitete sich über die Erde. Der Staub legte sich auf das Korn, auf die Spitzen der Zaunpfähle, auf die Drähte und auf die Dächer, auf das Unkraut und auf die Bäume. Die Männer kamen aus ihren Häusern und rochen die heiße, stechende Luft und bedeckten schützend ihre Nasen. Und die Kinder kamen aus den Häusern, aber sie rannten nicht und schrien nicht, wie sie es nach einem Regen getan hätten. Die Männer standen an ihren Zäunen und blickten auf das verdorbene Korn, das jetzt rasch vertrocknete und unter der Staubschicht nur noch ganz wenig Grün sehen ließ.
So, jetzt klappen wir aber die Früchte des Zorns zu und gehen an einen schönen Strand. Nicole, gerade waren die unverwüstlichen Beach Boys auf Tournee in Deutschland und spielten Surfin' USA, älteste Popband der Welt, 61 in Kalifornien gegründet. Wo gibt's denn derzeit den besten Surf in Kalifornien?
Also ich glaube, ich bin keine Surferin, aber ich glaube, mitten im Sommer, Juli, August ist nicht die beste Zeit, um surfen zu gehen. Das ist dann eher im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Wellen größer sind. Soweit ich weiß, gibt es in Nordkalifornien bei Half Moon Bay, das ist so, naja, eine Dreiviertelstunde von San Francisco entfernt, gibt es große Wellen und einen Spot, der sehr bekannt ist für Riesenwellen, also wo die Big Wave Surfer gerne hinfahren und sich trauen, da aufs Brett zu steigen. Aber ansonsten in dieser Jahreszeit surft man, glaube ich, in anderen Regionen der Welt besser. Allerdings, natürlich, wenn ich jetzt hier vom Studio entfernt, sind es ja wirklich nur 3 Blöcke runter zum Meer gehe. Morgens um 7 oder um 8 sehe ich jede Menge Leute in ihren schwarzen Neoprenanzügen, die auf ihren Surfbrettern sitzen und auf ein paar Wellen hoffen. Und da morgens erstmal schon mal Wellenreiten gehen, bevor sie dann ins Büro fahren.
Sie machen das nicht?
Ich habe es neulich mal gemacht.
Okay.
Ich habe eine Surfstunde genommen und zwar war ich auf einer Recherchereise in Honolulu auf Hawaii und ich dachte, wenn schon Hawaii, dann mache ich das auch mal und habe mich mit einem Surftrainer getroffen, der auf Hawaii aufgewachsen ist und mir so ein bisschen von diesem Aloha-Lebensgefühl erzählt hat und der mir dann tatsächlich beigebracht hat, wie ich da bei einer Welle auf dieses Brett raufkomme, mich hinstelle und auf dem Wasser Richtung Strand gleite. Es hat sogar ein paar Mal geklappt, aber es war echt anstrengend.
Gehen wir mal kurz von der Küste weg. Kalifornien, also besteht ja sowieso nicht nur aus Küste und tollen Stränden, sondern auch im wunderbaren Hinterland. Ist das bei dieser Trockenheit überhaupt angesagt, in die kalifornischen Nationalparks zu fahren? In den schönen Sequoia zum Beispiel?
Absolut, Sequoia, der Yosemite-Nationalpark natürlich, dann der Joshua Tree Park. Das ist alles angesagt und wird natürlich von den Amerikanern und Touristen aus der ganzen Welt ganz rege genutzt. Also hier im Sommer unterwegs zu sein, da überholt man ständig irgendwelche Wohnwagen, die von einem Nationalpark in den nächsten fahren. Und das ist auch wirklich zu empfehlen. Also ich finde auch, es gibt nichts Überwältigenderes. Ich war mal in der Mojave-Wüste und war da auch im Wohnmobil unterwegs und das ist wirklich eine meiner schönsten Erinnerungen an Kalifornien, weil dieser Campingplatz, der war ganz klein, der hieß auch noch so Hole in the Wall, ja, also Loch in der Wand, so ein kleines Ding, da war nichts groß, da gab es keine Duschen, gar nichts, da gab es ein Plumpsklo und das war's und ein paar Stellplätze und man sah einfach diese massive Felswand, den Sternenhimmel, so ein paar Kakteen und der Wind blies total kräftig. Ansonsten gab es da gar nichts. Keine Lichter in der Ferne, kein Verkehrslärm, keine Flugzeuge, die über einen drüber geflogen sind. Einer der schönsten Momente in Kalifornien.
Und was manche auch nicht wissen, aber Sie natürlich, Los Angeles hat tolle Museen, oder? Nehmen Sie uns doch mal auf eine kleine Tour mit.
Ja, also ich muss wirklich die Werbetrommel für Los Angeles in dieser Perspektive rühren, weil Los Angeles hat so dieses oberflächliche Image, ja, Hollywood, schöne Menschen, die am Strand joggen gehen und schlank sind, das ist auch alles so. Man sieht die Filmindustrie hier an jeder Ecke und Menschen, die in der Filmindustrie tätig sind, aber Los Angeles, gerade Downtown, hat sich unwahrscheinlich entwickelt in den letzten 20 Jahren. Also natürlich gibt es da, finde ich, das schönste Gebäude Downtown ist die Walt Disney Concert Hall. Man muss dann nicht mal reingehen, um beeindruckt zu sein. Man kann um diese Halle oben drumherum gehen. Es gibt da so kleine Gärten und Sitzplätze und man sitzt neben diesen glatten, schrägen Wänden, die ja wie Wellen aussehen und das ist wirklich ein ganz erhabenes Gefühl. Und genau neben der Disney Concert Hall gibt es ein Museum, das heißt The Broad. Das ist seit 3 Jahren geöffnet, von Eli Broad und seiner Frau finanziert, auch mit vielen Stücken aus deren privater Sammlung. Sehr zu empfehlen, wunderschönes Gebäude, tolle Ausstellungen und auch nicht weit entfernt davon gibt es den Grand Central Market. Das ist eine Markthalle, die früher eigentlich dafür bekannt war, dass man da billig mal sich einen Taco holen konnte oder einen Saft, der da gepresst wurde. Inzwischen muss man leider sagen, sieht das Angebot da ein bisschen anders aus. Sehr, sehr viel besser, aber eben auch sehr, 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 sehr viel teurer. Also man kann da schon Lunch essen gehen, tolles Lunch, tolles Essen, aber man zahlt unglaublich viel mehr, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Und das beklagen die Angelinos, die eben die alte Grand Central Central Market noch kennen, sehr. Was Museen ansonsten angeht, wird es bald einen Neuzugang geben, der für die Stadt sehr aufregend ist, weil Los Angeles das erste Filmgeschichtsmuseum seiner Geschichte erhalten wird. Gebaut wird dieses von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die Organisation, die auch die Oscars vergibt. Die haben Renzo Piano angeheuert, der ein altes Kaufhaus entkernt hat. Da wird das Museum reingebaut und dann hat er quasi noch eine Kugel angedockt, die so ein bisschen wie irgendein Konstrukt aus Star Wars aussieht. Und da wird es ein Kino, es wird mehrere Kinos drin geben, aber man sieht die Hollywood Hills. Ich war in dieser Baustelle mal unterwegs und habe mir das zeigen lassen. Ich muss unbedingt wieder herkommen, wenn es dann wirklich mal eröffnet wird. Also das sieht wirklich beeindruckend aus. Und der Chef des Museums sagte so, es kann ja eigentlich nicht sein, dass eine Stadt wie L.A., die wirklich synonym ist für die Filmindustrie, bislang noch kein Filmmuseum hatte und man hat sich wirklich seit Jahrzehnten bemüht, aber dann gab es kein Grundstück, dann gab es kein Geld, dann musste man ein neues Grundstück suchen. Also da gab es unwahrscheinlich viele Hürden, aber jetzt steht es tatsächlich kurz vor der Eröffnung.
Das klingt alles sehr gut und zum Schluss nehmen Sie uns mit in Ihr Viertel, wenn Sie abends mit Ihrer Familie irgendwo nett abhängen wollen. Wo gehen Sie da hin?
Es gibt bei mir in der Nähe den Will Rogers State Park. Das ist auch ein kleiner Park. Da kann man in 10 Minuten ist man da von meinem Zuhause und da gibt es verschiedene Wanderpfade. Und wenn man da an der einen Bank, ich nenne sie immer unsere Bank, weil wir da immer Halt machen. Ich habe ja 2 kleine Kinder und da gibt es immer einen Keks und im Winter, wenn es ein bisschen kühler ist, einen heißen Kakao. Also wir nehmen dann immer schon so Sachen mit. Von unserer Bank sieht man dann eben den Pazifik. Wenn man nach links blickt, sieht man Santa Monica. Wenn man nach rechts blickt, sieht man Malibu. Und in der Ferne steigen die Flugzeuge vom Los Angeles International Airport auf. Und ich finde, das ist einer der schönsten Orte für uns als Familie, weil er nicht weit weg ist von zu Hause und weil es da eben auch die Ruhe gibt in dieser Millionenmetropole, die Geschäftigkeit, die einen ja auch manchmal in die Irre treiben kann, beziehungsweise diese vielen, vielen Momente, die wir im Auto verbringen müssen, die werden dadurch so ein bisschen wieder aufgehoben.
Nicole, das hat unheimlich Spaß gemacht. Das hat uns sehr angemacht und auch so ein bisschen neidisch. Und wenn es mit dem Journalismus nicht klappt, gehen Sie zur Tourismusbehörde. Da wird's was.
Gute Idee.
So gut, Los Angeles und Kalifornien uns zu beschreiben und nahezubringen. Vielen Dank. Das war der Tag auf Weltreise in Kalifornien. Morgen sind wir an der Ostküste in den USA, in New York.